Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heimen.
Mit einer der beliebtesten deutschen Schauspielerinnen, ob Vamp oder bucklige Bauersfrau, ob Sterneköchin oder Terroristin, Martina Gedeck hat viele, viele Rollen gespielt, unzählige Preise für ihre Darstellungen bekommen und heute ist in Leute. Herzlich willkommen, Martina Gedeck. Hallo.
Hallo.
Frau Gedeck, diese Woche ist ein Film von Ihnen im Kino angelaufen, der Film Die Wand. Ich bin ja ungern pathetisch, aber ich sag's jetzt einfach mal. Ich finde, aus meiner Perspektive ist das der Höhepunkt Ihrer bisherigen schauspielerischen Karriere.
Ist das wahr?
Wie sehen Sie das denn?
Ja, das freut mich, aber das hört sich aber gut an, wenn Sie das so sehen.
Wie sehen Sie es denn?
Ich weiß, dass es sicher ein Höhepunkt für mich ist oder war, die Arbeit, weil es eine wirklich hohe Partie oder große Partie ist, da ich ja im Film alleine bin, die einzige Schauspielerin bin. Und das war schon eine besondere Arbeit, eine ganz, ganz außergewöhnliche Arbeit.
Die Chancen haben ja wenige. Ein Film, der immerhin 110 Minuten lang ist, ja quasi als einzige Figur zu bestreiten, abgesehen von Partien, über die reden wir später noch. Wie viel Bammel hatten Sie vor der Herausforderung?
Ja, ich war mir schon bewusst, dass es auch schief gehen kann. Und ich habe das aber sozusagen gerne in Kauf genommen. Ich habe mich sehr auf die Arbeit gefreut, weil es eigentlich ein heimlicher Traum von mir war, mal so reduziert zu sein auf das Wesentliche, was überhaupt Schauspielerei ist, nämlich alles, was mit Sprache eigentlich nichts zu tun hat, nämlich den ganzen Unterbau sozusagen hier mal wirklich zu beleuchten von allen Seiten. Das heißt, was empfindet man eigentlich als Mensch und was denkt man eigentlich als Mensch? Und das war ja hier mein Material sozusagen. Ich hatte keine Sprache und keine Texte zu lernen. Und da habe ich mich wirklich, wirklich sehr drauf gefreut.
Also wir sprechen da gleich noch näher über den Film. Wir wollen Sie in der Sendung Leute aber auch sonst ein bisschen kennenlernen. Ich habe jetzt mal ein paar Satzanfänge für Sie und würde Sie einfach mal bitten, die zu ergänzen, okay?
Mhm.
Das Schöne an meinem Beruf ist,
dass ich immer was Neues kennenlerne.
Ein Drehbuch finde ich gut, wenn
mich die Geschichte interessiert.
Über den roten Teppich zu gehen.
Ist manchmal sehr schön.
Ich hasse Tratsch, weil...
Weil manche Dinge niemanden was angehen.
Bei einem Filmdreh bringt mich am meisten auf die Palme...
Wenn geschrien wird.
Wenn ich einen Tag frei habe, mache ich am liebsten...
Nichts.
Wie nichts? Die Preise, die ich für meine Filme kriege...
Stehen in meiner Küche.
Die schlimmste Panne, die ich mal auf der Bühne oder beim Dreh erlebt habe?
Auf der Bühne vor Lachen in die Hose gepinkelt.
Oh nein, bei was für einem Stück war das denn?
Sag ich nicht.
Hat also keiner mitgekriegt.
Die anderen Schauspieler schon.
Vor der Kamera schön auszusehen?
Ist nicht meine Aufgabe.
Kochen, putzen, bügeln?
Gerät in den Hintergrund.
Der Gedanke an eine einsame Berghütte?
Erfüllt mich mit Freude.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind die einzige Darstellerin im Film Die Wand, der gerade angelaufen ist. Ich versuche die Geschichte immer zusammenzufassen. Das ist nämlich gar nicht so unkompliziert. Sie spielen da eine Frau, die zusammen mit einem befreundeten Ehepaar und deren Hund für ein Wochenende auf eine Berghütte fährt. Das Ehepaar will ins Dorf gehen, kommt nicht zurück. Und die Frau macht sich dann am nächsten Morgen zusammen mit dem Hund auf die Suche, um dann festzustellen, es gibt eine unsichtbare und auch unüberwindbare Wand zwischen ihr und der Außenwelt. Sie ist dann alleine auf der Berghütte mit ihren Tieren und muss alleine klarkommen. Hatten Sie den berühmten Roman Die Wand von Marlene Haushofer, auf dem die ganze Geschichte basiert, früher schon mal gelesen?
Ich habe ihn als junge Frau zu lesen bekommen, geschenkt bekommen von meiner Mutter zum Geburtstag, habe ihn gelesen, war sehr fasziniert davon, hat sich mir aber nicht in all seiner tiefen Schärfe erschlossen, weil ich eigentlich dafür noch etwas zu jung war und es viele Dinge gibt im Roman, die ich erst heute verstehe und die mir damals nicht bewusst waren, aber die Faszination des Romans ist ungebrochen und die war schon damals da.
Dieses Buch galt ja lange Zeit als unverfilmbar. Erstens, weil es natürlich schwierig ist, so eine Wand darzustellen und zweitens, weil es ja vor allen Dingen um das Innenleben dieser Frau geht, die da auf der Almhütte zurückgeblieben ist. Hätten Sie sich bevor Sie dieses Drehbuch in den Händen hielten, eine Verfilmung dieses Stoffes vorstellen können?
Ja, ich hatte immer so eine Art innere Vorstellung davon, dass es geht. Aber ich wusste nicht, wie man das konkret umsetzen kann. Und Regisseur Julian Pölzler hat natürlich eine sehr stimmige und in sich schlüssige Möglichkeit gefunden, indem er gesagt hat, es gibt einfach die Frau, die diesen Bericht schreibt. Das bin ich als quasi präsente jetzt Frau der Jetztzeit. Und dann gibt es die Frau, die in die Vergangenheit schaut. Und die haben wir immer die Vergangenheitsfrau genannt. Die Frau, die eben dort ankommt in der Hütte. Und eigentlich das, was sie aufschreibt, wird sozusagen als Rückblende erzählt und wird plötzlich in ihrer Vorstellung, ersteht in ihrer Vorstellung. Und der Film geht immer zwischen der einen und der anderen Person hin und her. Und dadurch sieht man natürlich die Entwicklung, die diese Frau macht und wie diese Frau sich verändert im Laufe der Geschichte und wie sie sich verändert hat. Anfangs war sie eine doch eher unerlöste, unbewusste, sich selbst nicht bewusste, sich selbst nicht kennende städtische Frau, die wahrscheinlich ein eher funktionables Leben geführt hat. Und am Schluss steht da eigentlich eine wirkliche, eigentlich eine Kriegerin, eine Frau, die sich sehr gut und ganz klar, wie eigentlich fast wie ein Tier im Wald zu bewegen weiß und mit der Natur eins geworden ist. Also es ist eine extreme Veränderung, die diese Frau durchläuft.
Jetzt ist die Frau ja nicht alleine, das haben Sie ja schon gesagt, da sind Tiere dabei, Hund, Katze, Kuh bzw. zwei Kühe, eine Krähe. War das für Sie persönlich das erste Mal, dass Sie mit Tieren gedreht haben?
Ja, es war das erste Mal auf diese intensive Art und Weise, denn ich habe eigentlich jeden Drehtag mit irgendeinem Tier zu tun gehabt und ich habe immer gedacht, ich drehe hier einen Film ganz allein und habe mich da schon so ein bisschen drauf gefreut, aber es war eigentlich schlimmer, als es je mit einem Kollegen sein könnte, weil sich alles eigentlich immer nur um die Tiere gedreht hat und darum, dass die Tiere jetzt sich wohlfühlen müssen oder dass die Tiere jetzt nicht wollen oder dass die Tiere lieber dahin gehen sollen und nicht dahin. Und am Anfang hat mich das etwas erstaunt, aber später, ich habe mich dann da doch sehr schnell damit abgefunden und dachte, das ist eigentlich auch ganz gut so. Dann kümmert man sich nicht so sehr um mich und ich kann ungestört vor mich hinspielen.
Zentrale Rolle neben Ihnen hatte ja der Hund Lux. Hatten Sie vorher schon einen guten Draht zu Hunden oder waren Hunde Ihnen relativ fremd?
Ich hatte als Kind einen Hund und ich habe diesen Hund wahnsinnig geliebt und war viel mit dem Hund unterwegs. Aber das ist wirklich sehr lange her und seitdem habe ich nichts mehr mit Hunden zu tun gehabt. Die waren mir eher suspekt und ich bin auch mit diesem Hund eher vorsichtig umgegangen. Zu Beginn war ich eher skeptisch oder auch gleichmütig, aber auch der Hund ist mir mit viel Gleichmut begegnet. Ich war dem Hund relativ gelinde gesagt egal. Es war also nicht die große Liebe zwischen uns, die gleich zu Beginn ausgebrochen ist, aber wir haben dann im Laufe der Zeit, das war ganz erstaunlich, doch wirklich plötzlich ein ganz inniges Verhältnis entwickelt zueinander. Ich habe mich auch von meinem hohen Ross runterbegeben und eingesehen, dass ich mich zu dem Tier hinbewegen muss und dass wir wirklich eine Einheit werden müssen für diese Geschichte. Und das waren wir dann am Schluss auch. Also der Hund hat, ohne dass ich mit ihm sprechen musste, eigentlich gehorcht und gemacht, was ich wollte und war immer bei mir und um mich rum. Und ich habe den Hund wahnsinnig nicht ins Herz geschlossen.
Der Regisseur Julian Roman Pölzler hat jahrelang an dem Drehbuch für den Film gearbeitet und sich mit dem Drehbuch einen persönlichen Traum erfüllt. Kannten Sie ihn vorher?
Ich kannte seine Filme, ich schätzte ihn sehr, ich schätze seine Filme sehr. Ich habe mit großem wirklich Erstaunen wahrgenommen, was für eine ausgeprägte Handschrift seine Filme haben. Und als er dann an mich herantrat, war es wegen einem ganz anderen Projekt, es ging um einen ganz anderen Film, den ich ihm nicht zusagen konnte. Und dann sagte er plötzlich, ich habe dann noch was anderes. Hätten Sie vielleicht Lust, bei der Wand mitzumachen, falls wir das drehen? Das hat natürlich, für mich war das also wirklich ganz außergewöhnlich toll. Und ich habe mich unheimlich gefreut über das Angebot. Und dann hat es noch einige Jahre gedauert.
Aber hat ja letztlich geklappt. Diese Zusammenarbeit mit Julian Roman Pölzler muss sehr besonders gewesen sein. Sie haben, was Außenstehende bei dem Dreh erstaunt hat, während der Dreharbeiten ganz wenig miteinander gesprochen. Woran lag das?
Es lag daran, dass wir beide sehr beschäftigt waren, jeder auf seiner Seite der Kamera, und dass wir hoch konzentriert sein mussten und dass die Arbeit auch tatsächlich ein Tun war, ein körperliches Tun die meiste Zeit. Also ich rede jetzt mal von den Passagen, die nicht im Inneren der Hütte spielen, sondern draußen auf den Feldern im Wald. Es war ein bisschen wie bei der Feldarbeit, als würde man, das kennt man ja von früher, die Erntezeit war immer die, da hat man nicht viel Zeit und nicht viel Energie, groß die Dinge zu besprechen, sondern man tut einfach und der andere muss mit tun und das muss einfach stimmen in sich und das war bei uns so. Jeder macht seine Arbeit halt so gut er kann und er hat sehr klare und sehr präzise Anweisungen gegeben. Und dazu kommt, dass wir natürlich viel wiederholen konnten. Wir konnten eigentlich, wir waren ja relativ flexibel. Es gab immer diesen einen Drehort und es gab immer nur den Schauspieler und das jeweilige Tier. Also wenn etwas nicht schief ging, konnte man es auch 3 Tage später nochmal machen.
Wie oft mussten Sie mit dem Kopf gegen die nicht sichtbare Wand laufen?
Das habe ich sehr, sehr viel gemacht. Da haben wir einige Tage dran gearbeitet. Und diese Sequenz, diese erste, sage ich mal, Sequenz, wo ich mit dem Kopf gegen die Wand laufe, das ist ja eine 6-minütige Sequenz, die haben wir, weiß ich nicht, 10, 20 Mal, glaube ich, haben wir sie sicher gemacht. Und das Tolle war, dass ich dann irgendwann den Schmerz auch nicht mehr gemerkt habe. Normalerweise stößt man ja auch, hat man ja auch Angst vor so einem Hindernis und bin mit der Nase voll dagegen gestoßen, was ja außergewöhnlich ist. Aber leider hat in dem Moment die Kamera versagt.
Nein.
ja, sowas ist dann auch passiert. Aber also mit dieser ganzen Wandsequenz und das Stoßen an die Wand und immer wieder da haben wir lange und viele Tage dran gearbeitet.
Es gibt ja viele Deutungen, was diese Wand sein könnte, die das Leben dieser Frau aus den gewohnten Bahnen bringt. Für was steht die Wand in Ihren Augen?
Es ist eine existenzielle Katastrophe, die über sie hereinbricht und die sie von ihrem bisherigen Leben einfach trennt. Ich denke, Menschen, die einen schweren Verlust erfahren haben, werden das nachvollziehen können, dass es in solchen Zeiten oder auch eine schwere Krise oder eine schwere Krankheit bewältigen müssen, dass es in solchen Zeiten eben so ist, dass man sich von der Welt abgetrennt und getrennt fühlt und dass man das Gefühl hat, man hat den Bezug zu den anderen Menschen verloren. Es ist so ein bisschen, als wären die anderen Menschen nicht mehr da oder als wären sie tot oder erstarrt. Und sie nimmt eigentlich dann Kontakt auf zu ihrer unmittelbaren Umgebung. Das ist der Ort, an dem sie ist und das sind die Tiere, mit denen sie zusammen ist, um eigentlich zu regenerieren, um wieder zu gesunden. Und im Grunde ist für mich dieser Film auch sowas wie ein Aufbruch und sowas wie eine Heilung oder ein Aufbruch in etwas, obwohl es in einem klaustrophobischen Zustand spielt. Aber es ist ein bisschen ein Zwischenreich. Es ist, als wäre diese Frau, als würde sie zwischen Leben und Tod sich bewegen.
Frau Gedeck, Sie gelten ja als jemand, der sich akribisch auf Rollen vorbereitet. Wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor?
Das war tatsächlich etwas kompliziert. Ich habe mit dieser Rolle wirklich in jeder Beziehung Neuland betreten und ich wusste gar nicht so richtig, wie ich mich vorbereiten sollte, da ich ja keinen Text hatte und davon nicht ausgehen konnte. Und ich habe dann den Roman für mich auseinandergepflückt. Ich habe ihn strukturiert. Ich habe sozusagen nachgeguckt, was durchlebt sie eigentlich? Wie sind die verschiedenen Stadien? Wo sind bestimmte Wendungen? Wo finden Verwandlungen statt? Von wo nach wo geht sie? Von wo nach wo entwickelt sie sich hin und wie kann man das am deutlichsten zeigen? Und das musste ich wissen. Ich musste sozusagen eine innere Struktur für sie entwerfen, an der ich mich auch entlang bewegen konnte während der Dreharbeiten. Das heißt, das war mal so eine geistige Vorbereitung. Ich habe natürlich auch viel gelesen über solche Zustände, über Eingeschlossensein, über Menschen, die in Krisen sich bewegen. Und dann habe ich mich ganz konkret vor Ort vorbereitet. Das heißt, ich habe mit den Tieren gearbeitet, ich habe mit dem Hund gearbeitet, bin immer wieder nach Wien gefahren und bin mit dem Hund und Herrn Pölzler zusammen spazieren gegangen und dachte, wir führen die großen Drehbuchgespräche, aber hauptsächlich haben wir mit dem Hund gespielt. Das Wichtige war, dass der mich kennenlernt und dass der sich an mich gewöhnt und dass ich meine Angst vor dem Hund verliere. Ich habe dann mit der Kuh geübt, dass die Kuh mit mir mitgeht und nicht ich mit der Kuh mitgehe und so, dass die Kuh einfach folgt. Ja, melken,
Gewehr schießen.
Heuen, schießen. Das Gewehr hatte ich eine Zeit lang zu Hause, damit ich einfach ganz selbstverständlich anlegen kann und solche Dinge, die habe ich natürlich dann auch gemacht.
Ja. Und Sie haben während der Dreharbeiten selbst bewusst auf einer kargen, abgelegenen Almhütte gewohnt, um den Zustand nachzuempfinden, den die Frau im Roman hat. Ist Ihnen das schwer gefallen, das auszuhalten?
Ich bin schon immer auf meinen Wanderschaften an kargen, entlegenen Almhütten vorbeigekommen und habe gedacht, ach, das wäre doch so schön, wenn man da mal übernachten könnte. Und da diese kargen, abgelegenen Almhütten meistens irgendjemandem gehören und meistens gar nicht so wahnsinnig karg sind, sondern sehr schön eingerichtet sind, war es so eine Art heimlicher Traum von mir. Das sind Orte, an die man nie kommt, das sind privaten Familienbesitz, solche Hütten. Und hier plötzlich tat sich mir eine Welt von Hütten auf und die ganzen Einheimischen, die sehr stolz waren, dass wir da waren und sehr freundlich waren mit uns, haben mir dann eben ermöglicht, da zu leben und da eine Zeit lang zu sein. Und das war schon wahnsinnig schön.
Also, wie karg war denn die Hütte, in der Sie gewohnt haben?
Also in der ersten hatte ich Strom und ich hatte aber keine Heizung. Also ich hatte Heizung, aber ich habe immer mit dem Ofen geheizt, also mit dem Holz geheizt und mit dem Holz geheizten Herd auch gekocht. Aber es gab Strom in der ersten Hütte, in der ich gelebt habe. Das war auch wichtig, denn da war ich auch oft im Herbst und in Frühjahrsmonaten, wo es doch sehr kalt schon war, wo man das braucht. Aber dann im Sommer war ich in einer Hütte, wo es gar nichts gab. Kein fließend Wasser und auch nicht draußen, also keine Quelle. Das heißt, ich hatte einen riesengroßen 10 Liter Kanister Wasser dabei. Mit dem habe ich dann gearbeitet. Das heißt, ich habe genau logistisch überlegt, was mache ich als erstes? Wasche ich das Obst? Dann wasche ich mich selbst und dann kann ich damit noch den Tag über mir die Hände vielleicht waschen oder irgendwie Sachen sauber machen, abwischen oder so. Also ich habe mir genau überlegt, die Einteilung des Wassers, damit ich einfach nicht alle Nase lang Neues besorgen muss. Es war schon sehr schwierig, das da hoch zu buxieren. Da gab es auch kein elektrisch, gab es kein Funk, kein Handy und nichts Elektrisches.
Das heißt, Sie haben abends mit einer Kerze da gesessen?
Genau.
Was haben Sie am meisten vermisst?
Da oben gar nichts.
Und als Sie in Berlin wieder zurück waren, das muss doch...
Das war schon immer hart. Ich habe immer Sehnsucht gehabt nach der Natur. Ich habe auch jetzt manchmal noch Sehnsucht. Ich denke, jetzt müsste ich eigentlich wieder hinfahren, weil ich bin ja immer im Abstand von einigen Wochen immer wieder hingefahren. Und dieser Ort wird einem dann natürlich sehr vertraut, an dem wir Tag für Tag waren. Und dann erlebst du diesen Ort in allen Jahreszeiten. Also es war irgendwie so mein Ort geworden. Und als es dann plötzlich vorbei war und wir haben uns da immer getroffen und gedreht, und es war wahnsinnig familiär natürlich dann irgendwann auch. Und das hat mir dann doch gefehlt, muss ich sagen.
Also ich würde sagen, das Ziel für den nächsten Urlaub steht
fest. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind in München geboren, haben den ersten Teil Ihrer Kindheit dann in Landshut verbracht, wo Sie aufgewachsen sind. Und Sie haben in Interviews immer wieder gesagt, dass es eine sehr schöne Kindheit gewesen sei, die Sie da verbracht hätten. Welche Werte haben Ihre Eltern versucht, Ihnen und Ihren beiden Schwestern vorzuleben und zu vermitteln?
Ganz oben stand sicher die Beziehung zu anderen Menschen, die Kommunikation, dass man sich mitteilt, dass man nicht die Dinge in sich hineinfrisst, dass man miteinander eigentlich das Leben auch hin und wieder feiert. Das scheint mir doch als erstes jetzt sehr präsent zu sein, wenn ich an meine Familie denke und auch an meine Kindheit denke. Es war schon so, dass die Familie, die Eltern, auch die Großeltern das Leben sehr hochgehalten haben und dass man sich bewusst war, dass es was Besonderes ist, dass man leben darf sozusagen, dass das Leben was Kostbares ist. Das ist ein wichtiger Wert.
Jetzt war Ihre Familie ja evangelisch. War das im tiefkatholischen Bayern für Sie ein Problem als Kind?
Nein, überhaupt nicht. Aber das hing damit zusammen, dass meine beste Freundin Pfarrerstochter war. Und der Dekan vor Ort war ihr Vater und also ich bin halt immer in diese Kirche gegangen und war natürlich die Prinzessin, weil meine Freundin die Pfarrerstochter war. Also insofern habe ich im Gegenteil mich sehr privilegiert gefühlt und ich habe vom Katholizismus in dem Sinne nichts mitbekommen. Hing aber auch damit zusammen, dass meine Großmutter ganz gegen die Kirche war und die ganze katholische Kirche gehasst hat. Das heißt, es gab sowas wie eine Anarchie in unserer Familie, was das angeht und bin ich eigentlich eher unbeeinflusst und unbeeindruckt von all diesen Dingen groß geworden.
Ein jäher Bruch war ja für Sie, als Ihre Eltern beschlossen haben, nach Berlin umzuziehen, weil sich Ihr Vater da beruflich weiterentwickeln konnte. Da waren Sie 10 Jahre alt. Wie hart war die Umstellung für Sie?
Ich habe da schon viel vermisst eigentlich. Natürlich ist es eine große Diskrepanz gewesen, in das Berlin der 70er Jahre zu kommen. Ich habe ja eigentlich nie so große Straßen, solche Häuser, Züge und sowas alles habe ich nie gesehen. Ich war ja nie irgendwo anders gewesen als eben in Landshut und das war damals eine Stadt mit 50, 60.000 Einwohnern und Landshut ist eine wunderschöne mittelalterliche Kleinstadt und dann war ich auf dem Land und insofern war das für mich was ganz Neues. Das war sehr aufregend, auch anstrengend. anstrengend. Aber das Wichtige war, dass ich eben in der Familie geblieben bin und dass ich natürlich dann dort die Verhältnisse auch verändert haben. Ich hatte plötzlich mein eigenes Zimmer. Das war was ganz besonders Schönes. Es gab also so kleine Leckerbissen plötzlich, die mit denen man mir versuchte, diesen Umzug schmackhaft zu machen. Wir sind halt auch regelmäßig zurück nach Bayern gefahren und ich bin immer wieder im Sommer bei meiner Großmutter gewesen. Insofern hat sich das dann irgendwann eingeschwungen.
Als Sie in Berlin gestrandet sind, das war ja in den 70er Jahren, in der Hippie-Zeit, die Sie dann als Teenie da miterlebt haben, wie stark waren Sie da involviert?
Ja, eigentlich nicht. Ich war natürlich in alle möglichen Hippies verliebt und alle diese Hippies spielten alle in irgendwelchen Bands und schwänzten die Schule und schmissen das Abitur hin und waren irgendwie Anarchisten oder Kommunisten. Das war schon sehr, sehr aufregend und besonders und ich war davon sehr begeistert und habe die alle angehimmelt, einen nach dem anderen. Aber letztlich war es alles mehr oder weniger heiße Luft. Die große Bewegung war ja schon vorbei, nicht? Und ich denke mal, man ist davon sehr stark, man merkt das ja selber gar nicht, aber man ist von der ganzen, sag ich mal jetzt, um es ernsthaft zu beantworten, man ist davon sehr stark affiziert von so einer Zeit und so einem Zeitgeist. Also das schwang immer schon noch mit, dass man einer Idee folgen muss oder dass die Welt schlecht ist und dass man sie retten muss. Diese Töne haben wir alle noch gehört, in denen sind wir schon noch groß geworden.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Ihre erste Rolle, die Sie gespielt haben, war die der Gottesmutter Maria in einem Krippenspiel der Grundschule. Gleich die Hauptrolle, also sozusagen. War das eine rein stumme Darstellung oder hatten Sie Text?
Nein, das war eben auch nicht der Schauspielerei geschuldet, sondern dem Gesang. Wie das beim Krippenspiel so üblich ist, sollte ich Josef, lieber Josef mein singen, aber mir versagte die Stimme am Nachmittag der Aufführung. Ich sehe noch das Bild vor mir, diese unzähligen Hosenbeine, ich war noch klein, die plötzlich die Schulaula füllten und dann habe ich also plötzlich gemerkt, dass ich auf keinen Fall singen kann, weil ich so heiser bin.
Okay. Dann haben Sie gar nichts mehr gesagt, oder?
Ich habe dann in letzter Sekunde meinem Chorleiter verkündet, dass es mir nicht möglich ist zu singen. Und meine beste Freundin ist dann für mich eingesprungen. Ich war noch ganz dankbar und sagte, ja, wenn die Martina nicht singen will, dann soll sie nicht singen. Das muss sie dann auch nicht singen. Und dann hat sie es natürlich gesungen. Und ich wusste gar nicht, dass mir da gerade eine Rolle weggeschnappt wurde. Aber so ist es gewesen.
Sie haben es ja trotzdem später
nicht geschafft. Ich habe es dann doch noch geschafft, ja.
Es gibt eine Geschichte von Ihnen. Da waren Sie 12 und haben Peter Steins Sommergäste im Kino gesehen und danach angeblich tagelang nicht mehr gesprochen. Stimmt das?
Nein. Ich wollte nur nicht über den Film sprechen, weil er mich so beeindruckt hat. Und das, was da verhandelt wurde, hat mich so bewegt. Und ich war natürlich mit meiner Mutter und meiner Tante im Kino. Und die beiden haben dann ausgiebig über den Film gesprochen und diskutiert und wollten immer von mir wissen, wie ich denn nun den Film finde und wie es denn für mich war. Und da habe ich dann die Aussage verweigert. Aber das ist ein pubertäres Verhalten, glaube ich. Aber ich weiß wirklich, dass ich über Dinge, die mich sehr bewegt haben, es war auch mit der Musik so, dass ich da nicht drüber diskutieren wollte und nicht drüber sprechen wollte. Das ist so gewesen, ja.
Einfach, weil Sie so nah an sich selber
ja, und weil ich es auch nicht ausdrücken konnte. Ich konnte nicht sagen, wie viel es mir bedeutet hat. Das hat mich zutiefst im tiefsten Innersten getroffen. Und das konnte, ich glaube, es hatte damit zu tun, dass ich dafür keine Worte hatte. Und ich wollte nicht weniger sagen, als ich fühlte. Ich wollte nicht, dass es hinter dem zurückbleibt, was mein Gefühl ist. Ich wollte es nicht trivialisieren.
Wann haben Sie denn selbst zum ersten Mal gespürt, dass Sie eine schauspielerische Begabung haben?
Eigentlich beim Vorsprechen, denn da habe ich alleine mir die Rollen erarbeitet.
Bei der Schauspielschule.
Ja. Und ich weiß noch, dass ich wusste, dass es aussichtslos ist, ein aussichtsloses Unterfangen ist. Es sind 1000 Bewerbungen, es werden 10, 15 Leute genommen nur. Also ich bin nie davon ausgegangen, dass ich genommen werde und dass ich dachte, ich habe keine Chance dafür. Aber ich habe mir dann, die Lucille musste ich machen von Büchner, die kommt also auf den Marktplatz und sagt, warum musste er sterben, ihr Mann ist guillotiniert worden. Und da habe ich mir überlegt, damit ich nicht verlegen werde und schüchtern und eingepanzert dann da auf der Bühne rumstehe, dass ich von ganz hinten nach vorne renne und dass ich dann anfange, diesen Text rauszuschreien und mich dann auf den Boden setze. Und ich habe mir was Körperliches gesucht. Und das habe ich dann gemacht, ohne was darüber zu wissen. Und als ich das machte, merkte ich, dass sich im Zuschauerraum die Atmosphäre verändert hat. Da saßen dann 6 oder 7 Professoren auf einer Bank. Und ich merkte, dass sie mir zuhörten und dass die irgendwie, dass ich die plötzlich, wie man im Schauspielerjargon sagt, dass ich die hatte. Und da habe ich gedacht, ey, was ist jetzt? Was ist aber komisch jetzt? So. Es war so, dass ich merkte, da ist jetzt irgendwas anders als sonst. Und da habe ich gedacht, naja, das war vielleicht jetzt nicht so schlecht. Also und ich war vor allem, ich war völlig in der Emotion drin. Also ich war wirklich, mich hat diese Emotion, die ich verzweifelt versucht habe, irgendwie zu erreichen und ich wusste, wie ich es machen soll, die hat mich in dem Moment total überrollt. Und ich glaube, das war dann schon, da habe ich dann gedacht, naja, da ist irgendwas, was sich da in mir bewegt. Aber ich glaube, der unbedingte Wille, dahin zu gehen und alles Mögliche auf sich zu nehmen, noch dazu, wo ich aus einer Familie komme, die nichts mit dem Beruf am Hut hat, der zeugt auch davon, dass mich da was gerufen hat.
Bei gemeinsamen Dreharbeiten haben Sie auch den berühmten Theaterschauspieler Ulrich Wildgruber kennengelernt, mit dem Sie 10 Jahre lang bis zu seinem Selbstmord liiert waren. Wie stark hat er die Art und Weise, wie Sie an Rollen herangehen, geprägt?
Ja, Ulrich Wildgruber war ja eigentlich das Theater in Person. Also er war eigentlich das Theater selbst. Und insofern war ich auch unglaublich glücklich, dass ich sozusagen jetzt ihn an meiner Seite hatte. Mehr brauchte man eigentlich gar nicht. Er war jemand, der ganz einfache und klare Prinzipien hatte, zum Beispiel wie er Rollen lernte. Das war alles gar nicht so außergewöhnlich. Und das hat mich immer sehr überrascht. Er hat einfach ganz simple Grundprinzipien gehabt. Zum Beispiel, wenn er Text lernte, hat er morgens als erstes sich hingesetzt und hat eine halbe Stunde Text gemacht mit einem Espresso, bevor er irgendwas anderes machte. Und ich dachte immer, naja, so das kann es ja jetzt nicht sein irgendwie. Und es waren aber, ich habe dann später, als ich dann selbst in den Beruf ging, gemerkt, dass diese wenigen Dinge, die er machte, eben genau die richtigen waren. Und das hat er auch ganz diszipliniert und regelmäßig gemacht.
Dieses Strukturieren.
Strukturiert, er hat aber auch den Text jeden Tag einmal durchgemacht oder er ist mit zum Textlernen, hat er sich bewegt, also er hatte Textlernphasen, wo er saß oder wo er sich bewegt hat. Er war wahnsinnig konzentriert und es ging immer um etwas. Es war nie belanglos. Also das hat mich schon sehr geprägt. Und er hat immer den Untergrund aufgesucht oder den Grund oder den Abgrund, kann man auch sagen, aufgesucht als Schauspieler. Und er ist eigentlich vorgegangen wie ein Forscher. Also er hat einfach die Jagdgründe erforscht und die Spurensuche aufgenommen. Und das konnte man einfach sehen. Das war sowas ganz Elementares bei ihm. Das hat mich angezogen, inspiriert und begleitet mich bis heute.
Er hat seinen Beruf ja so geliebt, der für ihn mehr war als ein Beruf, der eine Berufung war, der sein Leben war ein Stück weit, dass er, als er herzkrank wurde und Angst hatte, er könne nicht mehr auf der Bühne stehen, ja, dass er den Freitod gewählt hat. Konnten Sie das nachvollziehen?
Ich kann den Suizid kann ich nicht nachvollziehen von niemandem, weil ich mich nicht in der Situation befinde. Das ist einfach für mich ein unerklärliches Phänomen. Ich weiß nur, dass es stattfindet und dass man diesen Menschen auch den Respekt zollen muss, die diesen Weg gehen wollen. Also das muss man ja achten. Das ist etwas, was ich meinem Raum, meinem bisherigen Lebensverständnis entzieht. Es bleibt mir rätselhaft.
Das war für Sie ja vielleicht so ein bisschen was, wenn man das sagen kann, wie eine persönliche Wand, die da in Ihr Leben eingebrochen ist.
Sicher. Also diese existenzielle Bedrohtheit, dieses Ausgeschlossensein, das war für mich lange Thema. Ja, also das war es auf jeden Fall. Und also diese Erfahrung oder dieses Stück Leben, was da nochmal sich mir ganz anders geöffnet hat, als ich das je für möglich gehalten hätte, das hat mich auch geprägt und durchdringt mich auch bis heute. Also es ist nichts, was man dann wieder los wird. Das ist kein Schächtelchen, was man dann wieder zumacht und in die Ecke stellt. Also,
ja, aber Sie haben es geschafft, wieder ein selbstständiges Leben weiterzuführen.
Ja, ich bin ja auch noch jung gewesen, als das passiert ist und ich habe auch einen wirklichen Halt oder eine wirklich starke Begleitung in meiner Freundeskreis und meinem Familienleben. Bin da schon getragen worden von allen möglichen Seiten auch. Und das ist auch wichtig und richtig und gut. Also das heißt, man ist in solchen Situationen möglichst auch im Austausch und im Gespräch. Und das hat mir schon auch das Leben gerettet. Das ist nicht nur meine eigene Leistung. Aber ich bin natürlich als junger Mensch so im Lebensstrom noch drin, dass mich der Lebensmut nicht verlassen hat. Also nicht vollkommen verlassen hat und nicht für immer verlassen hat, sondern dass es sich irgendwann wieder einstellt. Und das ist auch etwas, was man vielleicht sagen kann, dass sich unsere Zustände, in denen wir sind und die wir für ausweglos halten oder auch für unabänderlich, dass sie sich doch immer ändern und dass sich das Leben einfach immer wieder verwandelt. Und da muss man manchmal Dinge auch durchhalten, auch wenn sie nicht angenehm sind.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Der große Durchbruch, auch international, kam für Sie ja mit Bella Mater 2001, wo Sie eine beruflich stark engagierte Spitzenköchin gespielt haben. Diese Rolle hat Ihnen dann letztlich dazu verholfen, dass Sie eine Rolle in Robert De Niros Film Der gute Hirte bekamen. Wie kam das?
Ja, wie das so ist, der Film ist in Amerika sehr geliebt worden und sehr gut angekommen. War dort sehr erfolgreich. Und das ist für einen ausländischen und auch deutschen Film außergewöhnlich. Und es gab natürlich einige Leute, auch gerade in New York und auch einige Casting Agencies, die den Film gesehen haben. Und als es dann daran ging, eine Deutsche zu besetzen, hat diese Castingfrau mich vorgeschlagen und ich hatte das große Glück und Privileg, dann dort vorzusprechen.
Und haben dann die Rolle bekommen, haben an der Seite von Matt Damon Angelina Jolie gespielt. Wie fühlt sich an, wenn Robert De Niro über einem sagt, nur seine großartige Frau und eine wunderbare Schauspielerin?
Ja, das ist in meinem Fall tatsächlich ein Wunder, weil wenn es einen Schauspieler gab, der mich wirklich hingerissen hat, dann war das eben De Niro. Und die Vorstellung, dass ich ihm je begegnen würde, die ist mir gar nicht in den Kopf gekommen. Geschweige denn, dass ich ihn mal beruflich begegnen könnte in der Form. Es ist natürlich schon so gewesen, das muss ich sagen, dass ich dachte, naja, warum kann er denn nicht, also warum muss er jetzt auch noch ausreden Regisseur sein? Weil das ist ja noch peinlicher, weil er steht ja nun da und schaut zu, wie ich spiele. Und ich dachte, oh Gott, also das war schon in gewisser Weise eine Nagelprobe. Denn er ist ja wirklich, was die Filmschauspielerei angeht, ein Meister oder der Meister schlechthin seines Fachs. Und da hatte ich schon ein bisschen Sorge, dass es möglicherweise nicht genügen könnte oder dass er sagt, was machen Sie da eigentlich für eigenartige Dinge? Aber das war ihm, glaube ich, egal. Und das hat er dann doch akzeptiert. Und dann war ich ja auch eine Deutsche. Und es war natürlich, ich war wirklich beseelt. Also ich war sehr glücklich.
Wie haben Sie ihn erlebt?
Ja, ich habe ihn erlebt als jemand, der sehr offen war, sehr, sehr, sehr aufmerksam und auch sehr behutsam mit den Schauspielern umging. Das heißt, er hat Regieanweisungen, eigentlich kam er immer zu einem und hat sie einem leise gesagt, um einen nicht zu kompromittieren vor dem Team. Er war sehr verständnisvoll, er hat mich nicht bewertet, er hat nicht gesagt, er hat sich nicht hingestellt und aufgespielt als jemand, der über meine Arbeit jetzt urteilt, sondern das war von vornherein klar, dass ich grandios bin, und das hat er mir auch gesagt. Er hat mir vorm Dreh, das war ganz toll, da bekam ich, also das ist natürlich schön, da kam ich in meinen kleinen winzigen Wohnwagen, jeder hat da so ein kleines Ding, und da lag eine weiße Kaschmirdecke mit meinen golden eingravierten Initialen und ein Brief von ihm, wo er mir eben schrieb, you're gonna be great. Also du wirst großartig sein.
Hängt das jetzt auch gerahmt in Ihrer Küche?
Nein, ich weiß gar nicht, wo ich das habe, um Gottes Willen. Aber es ist auf jeden Fall, sowas ist natürlich toll. Das da fühlt man sich fast so ein bisschen wie ausgezeichnet oder so.
Sie haben ja in letzter Zeit viele große Charakterrollen gespielt. Sie sind aber ja auch ein großer Fan von Komödien. Wird es auch mal wieder eine Komödie mit Ihnen geben? Eine lustige Rolle?
Also im Moment ist da nichts in Sicht, muss ich leider zugeben. Also ich mache jetzt gerade in Italien einen Film und ich habe gerade ja Nachtzug nach Lissabon abgedreht und dann mit meinem jetzigen Lebensgefährten Markus Imbo, und wir haben Am Hang gedreht, das ist auch eine Literaturverfilmung, es sind eher ernsthafte Stoffe. Es schwingt immer ein bisschen Ironie mit, es sind auch leichtere Geschichten als Die Wand, aber es sind in dem Sinne keine Komödien, das nicht, nein. Leider nicht, aber es wird wiederkommen.
Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass Sie als komische Vorbilder unter anderem Stan Laurel und Oliver Hardy schätzen. Und habe für Sie jetzt ein kleines Geschenk dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal kurz unter den Tisch. Ich dachte nämlich, dass Sie nach Die Wand auch ein bisschen Heiterkeit im Wohnzimmer vielleicht brauchen können. Und habe für Sie hier eine DVD-Box Dick und Doof.
Wie toll.
Bitteschön. Oh,
das ist ja super.
Und die können sich
das ist ja super.
Vielleicht
das
jetzt nach der Wand mal angucken.
Ganz herzlichen Dank. Ich habe das nämlich alles überhaupt nicht. Ich habe nur eine einzige CD mit so kleinen Highlights, aber das ist ja großartig. Ganz wunderbar. Herzlichen Dank.
Danke, dass Sie ein Leute waren.
Danke.